Ja, wir müssen es ein bisschen verstehen. Ich werde euch gerne deswegen eine kleine Übersicht geben über den über die bisherigen Texte des siebten Kapitels. Im siebten Kapitel hat Krishna ganz am Anfang darüber gesprochen, dass jemand, der Wissen über ihn erwirbt, in der Lage ist, den Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur hinter sich zu lassen. Solch eine Person, die über Krishna hört, wird also in der Lage sein, auf die Ebene der Selbstverwirklichung zu kommen. Nun hat Krishna weiter darüber gesprochen, wie er an und für sich derjenige ist, der sowohl die Quelle der materiellen wie auch der spirituellen Energie ist. Wenn ihr einmal aus dem Fenster schaut, so werdet ihr dort materielle Energie sehen, in Form der Kieselsteine, der Betonabgrenzung und der Lichte, der Lampen, die mir jetzt noch nicht an sind, sehen wir noch Bäume und ein Telefondraht, der ganz unästhetisch da mitten durchgeht. Das ist materielle Energie. Doch in dieser materiellen Energie ist auch die spirituelle Energie gegenwärtig. Wir sehen zum Beispiel, dass diese Pflanzen Leben haben und überall, wo Leben ist, ist eine Seele. So diese Welt oder in diesem Raum, wir sehen auch Seelen zum Beispiel, ihr alle in euren physischen Körpern, die farbenprächtig eingehüllt sind in Dhotis und Saris, ist eine ewige spirituelle Seele gegenwärtig. Alles, was wir sehen in dieser Welt, hat Krishna in der Zusammenfassung gesagt, ist eine Verbindung zwischen materieller Energie und dem Leben oder der spirituellen Energie. Und Krishna sagte bisher im siebten Kapitel, also als Zusammenfassung, dass er die Ursache ist von all dem, was materiell in dieser Welt ist, was aus materiellen Elementen besteht, und dass er auch die Ursache ist von all dem, was spirituell in dieser Welt ist, also den Seelen, wie zum Beispiel Nishingananda, der um seine Konzentration bemüht ist, glaube ich, heute Abend. Nicht? Krishna ist die Ursache von sowohl materieller wie auch spiritueller Energie. Nun, wo man das jetzt, wo Arjuna das gehört hat, kommt in ihn eine Art Frage auf. Ja, wenn Krishna die Ursache von sowohl materieller wie auch spiritueller Energie ist, woran liegt es, dass ihn so wenige erkennen? Und Krishna fängt dann an zu beschreiben, dass dies an seiner Maya-Kraft liegt, seiner täuschenden Energie, die das wahre Wissen der Lebewesen verhüllt. Anderswo in den Schriften wird das Beispiel gegeben, dass die Sonne nicht dann sichtbar ist, wenn sich eine Wolke vor uns und die Sonne schiebt. Nicht? Genauso schiebt sich zwischen uns, den Seelen in der materiellen Welt, und Gott oder Krishna eine Wolke der Illusion oder Täuschung. Kennt ihr diese Wolke? Ja. Anscheinend hat das Simone, du ganz sicher, ja. So, jetzt in diesem nächsten Text nun erklärt uns Krishna, wie wir diese täuschende Energie oder diese Wolke auflösen können. Und ich möchte euch die Übersetzung jetzt nicht länger vorenthalten. Krishna sagt, diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht. Er sagt also, dass Maya göttlich ist, diese täuschende Energie ist göttlich, ist sehr schwer zu überwinden. Aber diejenigen, die sich mir ergeben, können sie sehr leicht hinter sich lassen. Und Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, wenn Krishna sagt, Mam Eva, die sich mir ergeben, können sie mit Maya sicher überwinden. Wenn Krishna das sagt, zeigt er mit dem Finger auf seine Brust. Er sagt, hier, aufgepasst, gebt euch mir hin, dann könnt ihr Maya überwinden. Jetzt wollen wir noch die Erläuterung hören. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, besitzt unzählige Energien. Und all diese Energien sind göttlich. Obwohl die Lebewesen Teile seiner Energien sind und deshalb ebenfalls als göttlich bezeichnet werden können, wurde ihre ursprüngliche höhere Kraft durch die Berührung mit der materiellen Energie bedeckt. Wer so von der materiellen Energie bedeckt ist, kann unmöglich ihrem Einfluss entkommen. Wie zuvor schon erklärt wurde, sind sowohl die materielle wie auch die spirituelle Natur als Emanation der höchsten Persönlichkeit Gottes ewig. Die Lebewesen gehören zur ewigen höheren Natur des Herrn, aber weil sie durch die niedere Natur, die Materie, verunreinigt sind, ist ihre Illusion ebenfalls ewig. Die bedingte Seele wird deshalb als Nitya Bhatta, ewig bedingt, bezeichnet. Hier ist jetzt eine wichtige Sache. What is the matter? What is wrong? there is problem with the thing. Why don't you simply go inside the cabin? You are translating into the Bulgarian language, right? Just go to our Rupa Manohar. No. Deutsche, Deutsche. Come, come. Stört doch nicht, Butterwasser, oder? Je mehr, je besser. The more, the merrier. Also es heißt hier, weil wir schon so lange in dieser Gottferne sind und so lange von der Illusion bedeckt sind, dass wir einfach denken, wir sind Teile dieser Welt, wird unser Zustand der Bedingtheit als ewig bezeichnet. An diesem Punkt haben sich in unserer Bewegung viele kontroverse Diskussionen entbrannt. Was heißt das ewig bedingt? Heißt das, dass wir niemals mit Krishna zusammen waren? Und Srila Prabhupada, das ist die Frage. Waren wir nie mit Gott zusammen, weil wir schon ewig in der Illusion stecken? Und Prabhupada wird das jetzt näher erklären. Niemand kann zurückverfolgen, zu welchem Zeitpunkt in der materiellen Geschichte sie in ihrem bedingten Zustand gerät. Folglich ist es für sie sehr schwer, der materiellen Natur zu entkommen. Nicht? Wir sind schon so lange hier drin. Obwohl die materielle Natur die niedere Energie ist, denn die materielle Energie wird letztlich vom höchsten Willen gelenkt, den das Lebewesen nicht überwinden kann. Ja. Also die niedere materielle Natur wird hier als göttliche Natur bezeichnet, weil sie mit dem Göttlichen verbunden ist und vom göttlichen Willen bewegt wird. Weil hinter der materiellen Natur der göttliche Wille steht, kann sie beim Aufbau und bei der Zerstörung der kosmischen Manifestation auf solch wunderbare Weise wirken, obwohl sie eigentlich zur niederen Kategorie gehört. Die Veden bestätigen dies wie folgt: Mayam tu prakritim vidvan, mayinam tu maheshwaram. Maya, Illusion, ist falsch, das heißt zeitweilig, doch im Hintergrund Mayas befindet sich der höchste Zauberer, die Persönlichkeit Gottes, der höchste Herrscher Maheshwara ist. Dies ist bedeutungsvoll. Ein Zauberer geht auf der Bühne mit ganz gewöhnlichen Materialien um, einer Säge, einem Holzsarg und so weiter. Und er macht dann einen Gast aus dem Publikum bitten, kurz in den Holzsarg zu gehen. Und dann sägt er mit diesen ganz gewöhnlichen Materialien den Gast im Holzsarg durch. Und obwohl diese Materialien nun ganz gewöhnlich erscheinen, werden sie doch unter dem Einfluss des Zauberers, der da irgendeinen wilden Trick aufführt, zu ganz besonderes täuschender Kraft. Man denkt tatsächlich, wie ist das möglich? Da sehe ich doch nicht den armen Gast durch. Dann kriegt die Frau ihn zurück in zwei Hälften. Das würde doch bestimmt negativ dokumentiert werden in der Bildzeitung, nicht? So weiter. Nein, durch die Kraft des Zauberers können diese ganz gewöhnlichen Materialien, Holz und ein bisschen Säge, so wunderbar erscheinen. Genauso ist Maya oder die täuschende Energie Gottes so wunderbar, weil Krishna dahinter steht und diese Welt benutzt, sodass wir tatsächlich in die Illusion verfallen können, dass wir uns für den physischen Körper halten und denken, wir sind nicht Teile Gottes. Es liegt an, obwohl es die niedere Energie ist, ganz, ganz gewöhnlich, sagt Prabhupada, weil Gott dahinter steckt, deswegen wird sie so außergewöhnlich. So, dann erklärt Prabhupada, wie wir bedingt werden, wie wir bedeckt werden. Wer weiß das, wie das geschieht? Reini? Durch die drei Erscheinungsweisen. Diese Erscheinungsweisen werden auch als Gunas bezeichnet. Eine andere Bedeutung von Guna ist Seil, was darauf hinweist, dass die bedingte Seele fest von den Seilen der Illusion gefesselt ist. Ein Mensch, der an Händen und Füßen gefesselt ist, kann sich nicht selbst befreien, sondern ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Jemand aber, der selbst gefesselt ist, kann ihm nicht helfen. Der Retter muss selbst befreit sein. In ähnlicher Weise kann allein Sri Krishna, beziehungsweise sein echter Stellvertreter, der spirituelle Meister, die bedingte Seele befreien. Ohne solche höhere Hilfe kann man nicht aus der Gefangenschaft der materiellen Natur befreit werden. Hingebungsvoller Dienst, Krishna-Bewusstsein kann einem helfen, solche Befreiung zu erlangen. Da Krishna der Herr der illusionierenden Energie ist, kann er dieser unüberwindlichen Energie befehlen, die bedingte Seele freizulassen. Er befiehlt diese Freilassung aus seiner grundlosen Barmherzigkeit gegenüber der ergebenen Seele und aus seiner väterlichen Zuneigung heraus. Da das Lebewesen ursprünglich ein geliebter Sohn des Herrn ist. Sich den Lotusfüßen des Herrn zu ergeben, ist daher das einzige Mittel, um aus der Gewalt der mächtigen materiellen Natur befreit zu werden. Die Worte Mam Eva sind ebenfalls von Bedeutung. Mam bedeutet allein zu Krishna, Vishnu, und nicht zu Brahma oder Shiva. Obwohl Brahma und Shiva auf einer sehr, sehr hohen Stufe stehen und sich fast auf der gleichen Ebene wie Vishnu befinden, ist es für diese Inkarnation von Rajagun, Leidenschaft, und Tamagun, Unwissenheit, nicht möglich, die bedingte Seele aus der Gewalt Mayas zu befreien. Mit anderen Worten, auch Brahma und Shiva stehen unter dem Einfluss Mayas. Allein Vishnu ist der Herr über Maya. Deshalb kann nur er die bedingte Seele befreien. Die Veden, Shvetashvatara, Upanishad 3 und 8, bestätigen dies mit den Worten Tameva Viditva. Freiheit ist nur möglich, wenn man Krishna versteht. Selbst Shiva bestätigt, dass Befreiung nur durch die Barmherzigkeit Vishnus erreicht werden kann. Shiva sagt Mukti Pradata Sarvesham Vishnu Eva Nasankshaya. Das ist jetzt der letzte Satz dieser Erläuterung. Es besteht kein Zweifel darüber, dass es Vishnu ist, der jedem Befreiung gewährt. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Nittinami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Taskatya Deshatari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare In diesem Text wird darauf hingewiesen, dass es im spirituellen Leben darum geht, die Maya, das heißt die täuschende Energie Gottes, zu überwinden. Und es heißt, dass dies möglich ist durch Hingabe zu Krishna. Maya oder die täuschende Energie des Herrn ist unter verschiedenen Worten, verschiedenen Namen bekannt. Zum Beispiel Durga. Durga bedeutet so viel wie das Gefängnis. Genauso wie es schwierig ist, aus einem Gefängnis zu entkommen, ist es schwierig, aus der Maya, der Täuschung, die alle Lebewesen gefangen hält, zu entkommen. Ein anderer Name von Maya ist auch Prakriti. Prakriti heißt die allmächtige materielle Natur. Goethe sagte einmal über die materielle Natur, sie umringt uns links und rechts, vorne und hinten. Und bleibt doch ewig rätselhaft, unergründlich, uns umwebend und umspinnend. Und da verließen mich meine Goethe-Kenntnisse. Nicht? Also es geht darum, rätselhaft ist sie, diese materielle Energie, die uns umwebt und umspinnt und so weiter. In der Bhagavad Gita im 14. Kapitel heißt es, dass so wie ein Lebewesen geboren wird in die materielle Energie, in den Schoß, so wie sie in den Schoß, ein Lebewesen in den Schoß gesetzt wird der materiellen Natur, ist sie umgeben von dieser Maya, dieser Energie, die uns fernhält oder bedeckt, sodass wir nicht Krishna erkennen können. Krishna sagt eindeutig, wie das, sagt sehr klar, wie das Lebewesen in die Welt kommt. Er sagt, ich bin der samengebende Vater und Prakriti, diese täuschende Energie, diese materielle Energie ist die Mutter. So wie du in die materielle Welt gesetzt bist, bist du umgeben von dieser täuschenden Energie. Diese täuschende Energie besteht, sagen wir mal, bedeckt unsere Sicht, sodass wir Krishna oder Gott nicht klar erkennen können. Das Beispiel, was gegeben wird, ist ein Tuch. Wenn ein Tuch, also ihr hört mich jetzt noch, aber ihr könnt mich nicht mehr sehen. Vielleicht durch einen Zaubertrick ist mein Kopf jetzt von den Schultern und irgendwo anders und spricht in einer anderen Vorlesung. Nein. Aber das Tuch ist eine bedeckende Kraft. Genau wie ein Tuch, also dieses Tuch ist ein eher billiges Tuch, aber ein gutes Tuch besteht aus drei Strängen, die gewebt sind. Einem diagonal, einem, wie sagt man, horizontal verlaufenden Strang, einem vertikal verlaufenden Strang oder Faden und einem diagonal verlaufenden Faden. Nicht? Also senkrecht, waagerecht und schräge Faden. Ich weiß nicht, ob diejenigen von euch, die teure Stoffe anhaben, ob das da der Fall ist, aber wir sind wahrscheinlich nicht so, so arme Mönche und Nonnen. Nicht so? Besteht auch die materielle Erscheinungsweise, die materielle Energie, die unsere Sicht bedeckt, aus drei Fäden. Der erste Faden ist die Grundlage für alles andere, ist Tamas, Unwissenheit, Verhüllung, Trägheit, manifestiert sich bei uns in Form von Trägheit, einem überdimensionalen Schlafbedürfnis und vielen Täuschungen und Illusionen, denen wir uns unterziehen. Der zweite Faden, der sozusagen horizontal verläuft, ist Rajas. Manifestiert sich in starken Anhaftungen, die wir haben. Begehren, Wünschen, dem Haben wollen, nicht? Trishna, das heißt es auch im Sanskrit, Durst nach materiellen Dingen. Und die dritte und angenehmste Fadenart äußert sich in Zufriedenheit. Ich bin okay. Glück. Abneigung gegen starke Anhaftung und so weiter. Das sind die Sattva-Guna. Lasst uns zusammenfassen. So wie das Lebewesen in die materielle Welt kommt, wird es bedeckt von der materiellen Energie, die in Form dieser drei Erscheinungsweisen uns als eine Art Vorhang von Gott oder von Krishna trennen. In den Veden wird ein interessantes Beispiel gegeben für diese drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Die materielle Natur wird, wie soll ich mich ausdrücken, hat zwei Wirkungsweisen. Avarana, das heißt, sie verhüllt, das hatten wir bereits, und Vikshepika oder Prakshepa, das heißt, wegschleudern, sie bringt uns weg. Die materielle Energie bedeckt unsere Sicht und schleudert uns auch gleichzeitig weg in Form von den vielfachen Begierden und Wünschen, die wir haben. Ich möchte euch gerne ein Bild geben. Könnt ihr euch noch an eure jugendliche, frische Zeit erinnern, wo ihr den Dom besucht habt? Auf dem Dom, jedenfalls dem Hamburger Dom, Regina war da wahrscheinlich auch noch vor ein paar Jahren, gibt es so ein Freudenrad. Was man da tut, ist, man geht mit seinen Freunden auf dieses Rad hinein, ist einfach eine Scheibe, und versucht sich möglichst in der Mitte der Scheibe zu situieren. Und fängt die Scheibe an, sich zu drehen und drängt einen so langsam oder an den Rand der Scheibe, wo so eine Art Gitter ist, und dann wird man da letztlich gedrückt. Und wenn man aus Versehen nach links und rechts schaut, kriegt man einen starken Brechreiz und so weiter. Kennt ihr das? Nein, bin ich der Einzige, der auf den Kirmes gegangen ist? Nils kennt das. Das ist vielleicht jetzt aus der Mode gekommen, wo es mir neue Sachen gibt. Und dann kommt es vor, wenn das denn schnell geht, dann purzelt man plötzlich durcheinander. Dieses Bild kann uns ganz gut darstellen, was mit der wegschleudernden Kraft Mayas gemeint ist. Man wird aus dem Zentrum geschleudert. Wodurch? Man wird vom Zentrum, vom Krishna weggeschleudert. Durch diese materiellen Wünsche, Karma auch genannt. Die lassen uns völlig durcheinander purzeln. Habt ihr das schon mal erfahren in eurem Leben? Dass ihr plötzlich starke Wünsche entwickelt haben, die euch vom Zentrum, von Krishna weggebracht haben? Ja. Wünsche haben diese Kraft. In Sanskrit-Schriften wird der Kreislauf von Geburt es heißt, das ist das Samsara-Rad. Dieses Samsara-Rad dreht sich durch die Kraft unserer materiellen Wünsche. Solange wir noch von materiellen Wünschen bestimmt werden, werden wir immer wieder Geburt und Tod erfahren in dieser Welt. Wie in diesem Rad, wo diese Kraft ansetzt, da tut der Kirmesmann, ich weiß noch, als Kind waren wir dann mit meiner ganzen Kinderfreundschaft waren wir dann da und gesagt, diesmal schaffen wir es. Und wir haben ihm gesagt, stell ganz langsam an, ganz langsam soll sich's beschleunigen, nicht so schnell auf einmal. Und dann haben wir uns da versucht festzuhalten und auf dem Boden zu tun. Und dann gibt es auch so Vorrichtungen, wo man sich versucht festzuhalten. Und dann wird da schneller und schneller. Kann ich noch schneller, hatte der Kirmesmann gesagt. Ja, no problem. Und schließlich, zack, wurde man so weggeschleudert. Nicht? So ist es mit der Maya-Kraft. Einmal verhüllt sie unser Wissen, dass wir nicht Krishna sehen können oder erkennen können. Wir bedeckt sind durch Leidenschaft, durch Unwissenheit, durch das Gefühl, zufrieden zu sein in dieser Welt. Und dann schleudert sie uns durch die Kraft der materiellen Wünsche, die wir entwickeln, so richtig aus dem Zentrum heraus, so richtig aus dem Gottesbewusstsein heraus. Deswegen sagen alle Schriften, dass es sehr, sehr wichtig ist für einen Menschen, der Fortschritt machen möchte im spirituellen Leben, von dieser Triebkraft, von materiellen Wünschen frei zu werden. Diese Kraft kann sehr, sehr stark werden. In der indischen Zivilisation gibt es das Beispiel der Berauschung. Berauschung, in Indien hat man zuerst angefangen, so mit so Wasserpfeifen, wo man ein bisschen irgendwelche berauschende Substanzen hinzuteilt. Und das wurde dann, weil man nicht befriedigt werden kann durch diese Berauschung, haben die Menschen zu stärkeren Berauschungsformen gesucht. Opium und schließlich als höchsten, sagen wir mal, als höchste Idee, als der goldene Schuss, haben sie sich eine Kobra an die Vene gesetzt und sind dann aus dem Leben getrieben worden. Die Kraft von materiellen Wünschen sind sehr, sehr stark. Sie sind nicht zu unterschätzen. Und sie tun genau wie in diesem Beispiel. Stärker und stärker werden, wenn wir uns ihnen einmal zuwenden. Mit materiellen Wünschen gibt es eine Art Geheimnis, oder die materiellen Wünsche haben eine Art Geheimnis. Wenn immer man einen erfüllt hat, ist schon wieder ein neuer da. Bei der Erfüllung eines Wunsches wird ein neuer oder sogar zwei aufs Neue geboren. Zwillinge, Drillinge, Vierlinge. Es gibt da keine Begrenzungen, wie es vielleicht in den menschlichen nur Lebensformen Begrenzungen gibt, wie viele Kinder eine Frau gebären kann. Materielle Wünsche müssen deswegen als Triebkraft gesehen werden. Nun, in den vedischen Schriften wird ein gutes Beispiel gegeben, wie diese drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur uns Schwierigkeiten für uns machen. Stellt euch bitte mal einen tiefen Wald vor. Ihr geht in den Wald hinein. Es wird dunkler und düsterer. Und plötzlich hört ihr den Ruf der Eule. Und da ihr gut in Biologie aufgepasst habt, wisst ihr, das ist nicht eine ganz reine Eule. Ihr werdet besorgter. Es ist ein Wald, von dem ihr gehört habt, dass es Räuber gibt. Schon wieder. Und dann plötzlich bricht das Inferno links und rechts von euch aus, dass es euch den Schweiß in die Adern treibt. Das passiert meistens nicht, also ins Hemd treibt. Und Räuber erscheinen von euch, nehmen euch gefangen, binden euch mit Seilen binden, das tun sie noch gar nicht, nehmen euch gefangen und stoßen euch mit dem Nacken in den Sumpf. Und einer der Räuber schreit, wir wollen ihn umbringen. Ein anderer Räuber sagt, nein, wir bringen ihn nicht um. Besser, wir fesseln ihn hier auf dem Boden dieses unwegsamen Waldes und überlassen ihn den Tieren, die in der Nacht auf Fleischjagd sind. So, die zwei Räuber kommen, die Räuber streiten sich und entschließen sich dafür, den zu binden. Und dann schließlich kommt ein anderer Räuber, der sagt, ich habe so stark gesündigt. Nicht? Und während er das sagt, hat er eine bestimmten sehr sentimentalen Gefühlsausdruck in den Augen und fängt an zu weinen. Ich muss etwas Gutes tun. Ich befreie dich. Schneidet die Seile durch und lässt den Menschen dann frei. So, ihr seid jetzt aber frei, aber seid immer noch in dem dunklen Wald. Und als nächstes hört ihr schon das Rascheln eines Beutetigers. So, das ist die ein Vergleich, der für diese täuschende Energie oder die materielle Welt gegeben wird. Die materielle Welt wird mit dem Wald, ist analog zum Wald. Die Erscheinungsweise der Unwissenheit, die einen völlig bedeckt und völlig runterzieht, zu einem ganz und gar, sagen wir mal, unaktiven Leben, wo jemand nur in einer, habe ich jetzt neulich gehört, wie im Berganbau im Ruhrpott, wo man nur in den Ruhrpott hineingeht, unter Tage, sagt man, glaube ich, das war, unter Tage geht, nicht? Und dann kommt man abends wieder raus, wenn die Sonne untergegangen ist, und geht unter die Kneipe oder in die Kneipe und dann kommt man zu in die Ehe, also nach Hause, wo die Ehefrau wartet, und da die Romantik schon lange aus der Ehe gewichen ist, streitet man sich da wie schon 2001 Nacht davor, nicht? Und das ist die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Das wird verglichen mit dem Räuber, der einen nimmt und auf den mit einer Sichel umbringen will, also am Schwert umbringen will. Die Erscheinungsweise der, also wo man völlig hilflos ist in der materiellen Welt. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft wird verglichen, wo man aktiv ist in dieser Welt, wird verglichen mit dem Dieb, der einen bindet, dem Räuber, der einen bindet. Genauso wie ein Mensch gebunden ist in der Welt durch die genauso wie der Mensch in diesem Beispiel gebunden ist durch die starken Seile, so ist auch der Mensch in dieser Wald des materiellen Daseins gebunden durch starke Wünsche, die durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft zutage kommen. Und die Erscheinungsweise der Tugend ist wie der Räuber, der einen befreit von den Fesseln, aber einen nicht den Weg zeigt, wie man aus diesem dunklen Wald herauskommt. Menschen, die sich mit Poesie und Dichtung vergnügen, die ein einigermaßen ruhiges und tugendhaftes Leben führen, mit Schopenhauer und Bach und Müslikeksen, das war nicht ein sehr gutes Beispiel, also eine vegetarische Ernährung, also in der Erscheinungsweise der Tugend sind, kommen noch nicht aus dem Wald der materiellen Energie heraus. Deswegen sagt Krishna hier in diesem Text der Bhagavad Gita, wenn du wirklich befreit werden möchtest von der materiellen Energie und in die spirituelle Welt hineinkommen willst, dann musst du dich im hingebungsvollen Dienst im Krishna-Bewusstsein beschäftigen. Nun, das Interessante ist, dass jemand, der sich im Krishna-Bewusstsein beschäftigt und sich, sagen wir mal, im Gottesbewusstsein beschäftigt und tatsächlich auch etwas tut für Krishna, ordentlich aktiv wird für Krishna, dass dieser Mensch zur täuschenden Energie eine ganz interessante Beziehung bekommt. Zuerst, wenn man anfängt auf im spirituellen Leben, wird man die täuschende Energie als Maya erkennen, als das, was einem etwas vorspiegelt. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass man sehr entschlossen ist auf dem Pfad des spirituellen Lebens, aber plötzlich entwickelt man in letzter Sekunde noch starke, unkontrollierbare Anhaftungen, zum Beispiel an Sexualität. Oder es kann sein, dass man interessiert ist am spirituellen Leben, aber plötzlich holt einen eine Angewohnheit ein. Sagen wir mal, manche unserer Devotees, die, sagen wir mal, nicht aus den allerbesten gesellschaftlichen Hintergründen kommen, haben plötzlich den Wunsch nach einer Droge, Bier vielleicht, oder Whisky, oder Zigaretten, gibt es alles, selbst in Deutschland. Also, nicht diese starken materiellen Anhaftungen, das ist die täuschende Energie, die auch gleichzeitig diesen wegschleudernden Wirkung hat, die einen gleichzeitig so runterzieht, sagen wir in das, sagen wir auf unsere Art und Weise, nicht diese wegschleudernde Wirkung. Wenn der Devotee dann weiter Fortschritte macht, sieht er, dass die Maya-Kraft eigentlich Prakriti ist. Das heißt, alles, sagen wir mal, dass sie die Kraft ist, die diese materielle Welt erzeugt und sie für Schöpfung verantwortlich ist. Und er kann das mehr beobachten, weil er nicht so mehr so von Leidenschaft und Unwissenheit kontrolliert wird und deswegen nicht, wie soll ich mich ausdrücken, so von ihr so gestört ist. Als drittes sieht der Devotee, wenn er in dieser Welt ist, Maya als eine göttliche Kraft, wie Krishna sie hier beschreibt, nämlich als Daivishesha Gunamayi. Er sieht, wenn er in dieser Welt ist und Dinge auf ihn zukommen, dass die bewegt werden, letztendlich von Krishna selber. Und als letzte Offenbarung Mayas, die sich ihm zeigt, sieht er diese Maya als eine Kraft der Gnade oder Barmherzigkeit. Und ich möchte euch ganz kurz diese vier Wahrnehmungsweisen Mayas zeigen. Maya wird sehr oft als eine wunderschöne Frau bezeichnet, nicht, die eine sehr große Anziehungskraft besitzt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche wunderschönen Frauen gesehen haben. Sie haben existiert zum Beispiel zu Ramachandras Zeiten. Diese wunderschönen Frauen haben zum Teil Schminke gebraucht, habe ich gehört, vom Augenlicht, also vom Augenlid bis zum Augenbraue, 14 verschiedene Farben. Ich weiß nicht, ob ihr das vorher angewandt habt. Tjamala, du nicht? Nein? Tjamala war in der Fotobranche tätig früher. Trotzdem nicht. Nein. Und die Devotees, die meisten zum Krishna-Bewusstsein kommen, haben eine innere Schönheit. Das muss man dazu sagen. Aber die von innen her leuchtet. Aber nicht, es gibt, Maya wird meistens mit einer wunderschönen Frau, die auch zahlreiche Mittel benutzt, einen interessanten Gangart, man kann das lernen in einer bestimmten Schule, wie man zu gehen hat, nicht? Und einen bestimmten Augenaufschlag. Auch Männer lernen das übrigens, ich habe das alles noch gelernt, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelernt habt, wie man aufrecht geht in der Tanzstunde. Es wurde alles, und dann wurden aber an einem bestimmten Zeitpunkt wurden dann die Frauen, das war auf unserer Tanzstunde, beiseite geholt, und dann hat eine weibliche Instruktor sie instruiert und uns hatte ein männlicher Instruktor instruiert. Ich weiß nicht, diese Dinge sind alle im Auslöschen, das ist schön, also in diesem Fall. Nicht so, dann wird Maya, die zuerst mit, sagen wir mal, mit unglaublichen Versprechungen kommt und dann aber grausam, wenn man ihr entgegenläuft, dieser Maya, ihr wahres Gesicht zeigt. Zuerst komm, genieß mich, aber dann, wenn die bedingte Seele versucht, die materielle Energie zu genießen, mit großer Kraft und großer Intensität, sie einfach peitscht. Warum denn? Nicht? Und so. So ist Maya auf der ersten Ebene. Auf der zweiten Ebene erkennt man sie als eine Kraft, die gesamte materielle Energie gestaltet und bewegt. Nicht? Diese materielle Energie ist auf der dritten Ebene als Gotteskraft. Und schließlich, wenn man sie überwunden hat, erkennt man sie als Kraft der Gnade, wo Maya einem sogar noch, das wird so schön gemeint, eine Girlande gibt. Nitai Gunamani. Du hast mich überwunden. Hier kriegst du eine Gnadengirlande. Zuerst kommt Maya also mit einer fürchterlichen Verkleidung, die uns von Gott wegbringt. Und dann zeigt sie sich in einer lächelnden Art und Weise. Und das Beispiel, was ihnen gegeben wird, ist von einem Bergsteiger. Wenn ein Bergsteiger einen Berg erklimmt, sieht er zuerst durch sumpfige Gegenden kommen. Es macht regnen, nieseln. Wart ihr schon mal in Bergen, wo es genieselt hat und so weiter? Nicht so richtig so kalt und frösteln. Nicht? Und dann geht der Bergsteiger weiter und kommt durch die Wolken hindurch. Noch kalter, milchig, aber mysteriös. Wart ihr schon mal in Bergen in den Alpen? Ihr kommt doch von der Schweiz, da muss man doch auf Berge klettern. Noch nie erlebt. Dann schließlich geht man noch höher und sieht, dass er kommt so in die wolkenlose Szene, wo man schon die Sonne ein bisschen mehr wahrnimmt und man fühlt sich freudig und erleichtert. Und schließlich kommt man auf den Gipfel und steht da über allen Dingen. Kennt ihr das? Und habt ihr schon mal dieses große Hochgefühl empfunden, was sich einstellt, wenn man auf einem Gipfel sitzt? Ich glaube, Kishangi, du nix mit dem Kopf. Dass man sich so erleichtert fühlt. Gut. So ist es mit dem Devotee, der Fortschritt macht. Zunächst einmal wird er von Maya, vom Regen, kräftig rangenommen. Die täuschende Energie, die wegziehende oder wegschleudernde Energie. So erfährt er Maya. Dann geht er weiter, kommt so durch die Wolken hindurch. dann sieht er sieht als die gestaltende Kraft, die Prakriti, die alles gestaltet. Dann geht er noch weiter und sieht in allem, was ihm, sieht ihm plötzlich die Sonne. Das heißt, alles, was ihm geschieht in dieser Welt, sieht er als mit Krishna verbunden. Wir haben da oft drüber gesprochen. Ihr steht in dieser Welt wie in einem Strom. Wieder draußen, da ist so ein Strom, der vorbeifließt. Dieser Strom bringt euch angenehme und unangenehme Dinge entgegen. Ihr steht dort und lebt, und plötzlich kommt ein dorniger Strauch, der an den Waden prickt. Und dann kommt weicher Algenschaum, der die Waden beruhigt. So ist auch die Welt mit Polaritäten, also Dualitäten, wenn wir so besser sagen, ausgestattet. Angenehm und unangenehm. Der Devotee versteht, während er im Strom der materiellen Energie steht, dass hier die gestaltende Kraft Mayas wirkt. Später dann sieht er, da waren wir schon drüber weg, er sieht Gottes Kraft. Alles, was kommt, ist von Krishna geschickt, damit ich etwas lernen kann. Und schließlich sieht er Maya als große Gnade. Krishna, ich bin so dankbar, dass ich jetzt durch diese materielle Energie hindurchgegangen bin. Ich habe Gutes wie Schlechtes gesehen. Ich bin getäuscht worden und enttäuscht worden, also frei geworden von Täuschung. Ich weiß jetzt am Ende, dass das deine Gnade war, die dafür da war, dass ich mich letztendlich jetzt nur noch für dich entscheide und keinen anderen Geschmack mehr habe, an keinen anderen Dingen. Und dann sagt er Danke, rückblickend auf diese Erfahrung. Wie jemand, der auf dem Gipfel steht und über der Sache steht, das irdische Leben. Wie sagt Krishna in der Bhagavad Gita, er klagt nicht mehr, was angenehm ist, er klagt nicht mehr, was unangenehm ist. Er sieht Krishna überall. Mam eva je prapanchaḥ. So ein bisschen spät geworden, also. Wer alles in mir sieht und mich in allem, ist niemals, ist immer mit mir zusammen und niemals von mir getrennt. So ist der Devotee da. So Maya, die zuerst sehr, sehr heftig ist, wird von dem Devotee transzendiert. Es ist interessant, viele von uns leben im Zölibat, auch die Grihastha Mahashais, die großen Seelen im Grihastha-Ashram, die wir hier unter uns haben, leben im Zölibat. Und sie wissen, wie manchmal es schwierig ist, gerade für Westler, deren Geist und Sinne unkontrolliert sind, dieses Zölibat aufrechtzuerhalten. In den Schriften wird uns geraten, dass wir dem anderen Geschlecht gegenüber drei verschiedene Haltungen annehmen. Nicht? Die erste Haltung ist, dass wir das andere Geschlecht, wenn wir agitiert sind vom materiellen Wünschen, wie eine Schlange sehen, die wir sorgsamst meiden. Genauso wie keiner einfach nur so in einem Raum ist mit einer Schlange und dann das Licht auf Dämmerlicht macht, romantische Beleuchtung. Nicht? Ist der nicht der Devotee auf der Anfangsstufe sehr achtsam. Die zweite Stufe ist, da sieht er die Devotees im anderen Geschlecht, die männlichen Devotees sehen die Frauen wie Mütter mit einem Gefühl der Zuneigung und des tiefen Respekts. Und die Männer, sagte, die Männer und die Frauen dienen alle Krishna. Wo ist der Unterschied? Da ist der körperliche Unterschied transzendiert. Man ist über den Dingen und sieht sie als Teile Krishna. So. Maya hält jeden, was können wir aus dieser Vielschichtigkeit lernen, die ich mit diesem Beispiel versucht habe zu erläutern, des Bergsteigers, der höher und höher geht. Wir können daraus lernen, dass Maya oder die materielle Energie für jeden von uns eine entsprechende Wirklichkeit zum Erleben bereithält. Wenn du ein lustvoller Mensch bist, der nur die Welt Maya genießen will, kommt Maya und sagt, hier, toll, das und das und das und diese prallen Früchte. Ups. wie der Materialist, der die ganze Welt sieht nach Gelegenheiten. Wo kann ich hier was rausschnappen? Nicht? Wenn du jedoch ein Devoti bist, ein geweihter Krishnas, der die Welt als Teil Krishnas sieht, wirst du überall Krishna sehen. Die Krishna-Sonne, der diese ganze Welt geschaffen hat, für deine Belehrung, sodass du verstehst, letztendlich, Ekeha Kurunandana, musst du dich fixieren mit einem Geist auf die höchste Persönlichkeit Gottes. Dann, wenn du auf diese Stufe kommst, ist eine andere Dreifaltigkeit, wo da wartet Yoga Maya auf dich, die innere Energie des Herrn, die eine andere Dreifaltigkeit klingt so. Also dieser Begriff ist schon für etwas anderes in der christlichen Theologie beiseite gestellt worden. Dann warten drei Dinge auf dich. Ewigkeit, Sat, dass diese Energie manifestiert, oder die Sandini-Energie manifestiert das ewige Königreich Gottes mit den ewigen befreiten Seelen. Dann ist die Samvit-Energie da, die das Erkennen Gottes manifestiert in immer neuen Manifestationen und Rasas. Und dann ist schließlich die Kladini Shakti da, die dafür sorgt, dass wir in einem Ozean des transzendentalen Wohlgeschmackes, der Freudenkraft mit Krishna verbunden sind. Nicht? Das sind diese anderen drei Teile. In dem Vishnu Purana wird gesagt, diese Energie sorgt für die drei Eigenschaften, also diese drei Energien, ewiges Sein, sorgen für ewiges Sein, ewiges Wissen und ewige Ananda, Freude im Austausch mit Krishna. Lasst uns deswegen entschlossen werden, Krishnas Rezept oder Krishnas Anweisung in der Bhagavad Gita zu befolgen, uns mit voller Kraft, mit Worten und Taten und auch Gedanken in seinem Dienst zu beschäftigen, sodass die verhüllende Kraft Mayas weggeht und Krishna in der spirituellen Welt offenbart. Die Maya wird uns dann kommen und uns eine Girlande umhängen. Du hast es geschafft. Du hast den Sinn der Schöpfung durchschaut und bist jetzt auf dem Wege zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Hare Krishna. Ich weiß nicht, ob euch das Thema auch so inspiriert tut wie mich. Ich bin also restlos inspiriert. Krishna. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Fragen noch zu dem Thema sind. Florian, das Thema zahlreicher Kontexte. Ja,
du hast doch nicht gesprochen, wie man das vornehmen soll. Und das, dass man in der Auseinandersetzung nicht mal wirklich die beiden ersten
Man ist muss freundlich sein und gesellschaftsfähig, nicht? Es gibt einen Gottbruder von mir in Indien, wenn der mit Frauen spricht, schaut er immer beiseite. Also, stell euch mal vor, ich spreche jetzt mal in diese Richtung. Florian, kannst du mich hören? Ich will jetzt mal gerade etwas Wichtiges zu dir sagen. Dann guck mich doch an, Junge. Denkst du dann, also junger Mann, denkst du dann irgendwann, nicht? In unserer westlichen Gesellschaft ist es manchmal nicht möglich, bestimmte kulturelle Aspekte aufrechtzuerhalten. Das stimmt als Brahmachari. Aber es ist wichtig, eine innere Haltung der Loslösung zu entwickeln. Zu diesem ganzen Themenkomplex ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, es gibt eine äußere Entsagung, die sehr oft fälschlich ist, und eine innere Entsagung. Srila Prabhupada hat in diesem Zusammenhang das Beispiel von zwei Brahmanas gegeben, einem älteren und einem jüngeren, die zu einem Fluss kamen, wo ein wunderschönes Mädchen da stand, die über den Fluss warten wollte und sich dazu den Sari hochziehen musste. Aber es war schon Dämmerungszeit und da waren Männer, die sie nicht kannte, und man weiß ja nie in diesen modernen Zeiten, sie hat jedenfalls gewartet. Als die beiden Brahmanas kamen, die beiden Mönche, sagte sie, kann mich einer von euch rübertragen? Der Ältere, gestählert durch zig Jahre von eisenhartem Zölibat, sagte gar nichts. Er hörte sie nämlich nicht, zumindest gab er vor, sie nicht zu hören. Und der Jüngere sagte, komm Huckepack. Und trug sie über den Fluss. Nach 5 Minuten setzte er sie ab, verabschiedete sich höflich, nicht ohne ihr einen guten Weiterreise zu wünschen, und sie ging dann weiter. Für 5 Stunden war es still. Der alte Mönch grübelte und grummelte vor sich hin. Wie der Vesuv kurz vorm Ausbrechen. Vesuv ist ein Vulkan, der noch aktiv ist in Italien. So, schließlich nach 5 Stunden brach es aus ihm hervor. Was bist du denn für ein Scheinheiliger? Nicht nur hast du eine Frau mit einer Frau gesprochen, nicht nur hast du sie angesehen, du hast sie Haut an Haut gehabt. Du hast sie getragen. Ja, sagt der junge Mönch, für 5 Minuten. Aber du trägst jetzt schon 5 Stunden mit dir. Versteht ihr? Ich hatte mal eine Cousine, die hieß Dagi. Und Dagi, also die heißt jetzt immer noch Dagi, Dagi hat unglaublich gerne Sweets gegessen und hatte, aber als sie dann in die Teenies kam, die Teenager-Jahre, fiel ihr das auf, dass ihre schlanke Linie enorm darunter litt. Sie und ich, wir waren die Könige im Erdbeer mit Schlagsahne essen. Und sie ging immer in die Breite nach jedem anständigen Wettbewerb. Und bis sie schließlich fast Schlitzaugen hatte. Und als sie Teenies wurde, da ging ihr das unglaublich auf die Nerven. Und alle haben sie gehänselt. Und sie hat gesagt, jetzt kann ich nicht mehr mit ihr diesen Wettbewerb mit Erdbeere und Schlagsahne machen. Ich entziehe mich dem noblen Wettbewerb. Und sie hatte dann gesagt, aber ich weiß, alles, was die Dagi gedacht hat, von morgens bis abends, von Erdbeere mit Schlagsahne. Nicht, weil sie so angehaftet war wie ich. Nur eben nicht die entsprechende körperliche Konstitution, also die Verdauungskraft besaß. Das ist, diese Art von Entsagung wird als Falgu Vaidagya, als falsche Entsagung zurückgeführt, zurückgewiesen. Wir können nicht einfach nur äußerliche Entsagung üben und innerlich weiterhin angehaftet sein. In Indien gibt es den Falgu-Fluss. Falgu heißt falsch. Das ist ganz interessant zu sehen. Dieses Flussbett ist wie soll ich mich ausdrücken? Das ist ein Fluss, aber da ist Sand drüber. Und erst wenn man nichts ahnt, darüber gehen will, sinkt man in den Sand und ist im Fluss drin, im Wasser. Nicht? Das ist der Falgu-Fluss. So ist es auch mit der Entsagung. Manche geben vor, so entsagt zu sein. Aber der Fluss der materiellen Wünsche fließt stark, tief Rena, mit voller Kraft da. Und solche kommen meistens zum Fall, Florian. Nun musst du fragen, ja gut, wie kann ich echte Entsagung üben? Die echte Entsagung hängt sehr mit den Begriffen von Maya zusammen. Dass du einfach verstehst, alles ist Krishnas Energie. Und es sollte in Krishnas Dienst gestellt werden. Was in Krishnas Dienst gestellt wird. Ich beanspruche es nicht für mich selber, sondern was immer ich sehe, gebe ich zu Krishna. Wie zum Beispiel in diesem Tempel, diesem wunderschönen Tempel. Dieser Tempel hat viel Geld gekostet. Nicht? Wenn hier noch reiche Leute unter euch sitzen, ihr könnt noch Spenden geben, es ist noch nicht alles abbezahlt. Es hat viel Lakshmi gekostet. Normalerweise tun sich Spiritualisten nicht mit dem Gelderwerb beschäftigen, weil es Geld hat so eine bestimmte anziehende oder treibende Kraft und wird meistens gemieden. Aber wir haben diese Entsagung gemacht was heißt, ihr alle habt dafür auch gesorgt auf eure Art und Weise, weil ihr versteht Krishnas, dass es geht um Krishnas Tempel. Geld ist eine Energie von Krishna und wir beschäftigen es in Krishnas Dienst. Aber was wir nicht beschäftigen in Krishnas Dienst, müssen wir zurückweisen als die täuschende Energie. Lasst uns nicht im Sinne von diesem Prinzip, dass wir also Materie in Krishnas Dienst benutzen, uns selber etwas vormachen und weiterhin die starke Kraft der materiellen Wünsche kultivieren, die dafür sorgen werden, dass das Rad von Geburt und Tod sich weiter und weiter dreht. Lasst uns da ehrlich sein und durchschauen. So, wenn du, um auf deine Frage zu kommen, ich habe ein bisschen enthusiastisch beantwortet, Florian, wenn du mit Frauen zusammenkommst oder wenn die Frauen unter euch mit Männern zusammenkommen, die nicht im spirituellen Leben verankert sind, nicht schaut diesen Teile Krishnas. Sie bewegen sich unter der Kraft Krishnas und obwohl es manchmal schwer ist, versucht ihnen so zu helfen. Das hat eine große Buchverteilerin, Gori, das hat mich sehr beeindruckt, die war eines der bedeutendsten Buchverteilerinnen unserer Bewegung, bis sie Krishna zu sich genommen hat. Sie hatte davon gesprochen, wie sie beim Buchverteilen immer alle als Teile Krishnas versucht zu sehen. Aber wenn du merkst, dass du in eine Situation kommst, wo du, weil du noch jung bist und voll von Leidenschaften bist, ein bisschen hippelig wirst, wenn du in Kontakt mit dem anderen Geschlecht bist, nicht? Dann solltest du vielleicht eine Pause einlegen und einfach mal ein bisschen da das ruhen lassen und einfach zu anderen gehen. Das empfehlen viele Buchverteiler. Wenn du ernsthaft merkst, wenn du da verteilst und du guckst da auf eine Weise auf die Frauen, die gar nicht mehr brahminisch ist, nicht? Dann musst du das ernsthaft erkennen und sagen, Vorsicht, Vorsicht, hier ist die Erscheinungsweise der Leidenschaft doch ein bisschen stark. Gut, ich bin jetzt in der Situation, dass Nishigananda noch eine bohrende Hand hochgetan hat. 5 Minuten von noch. Vielleicht noch, sind hier noch irgendwelche Fragen? Nein. Privat können wir das klären. Gut. Stefanius, dann ist das die letzte Frage.
Nochmal zu der materiellen Welt. Die materielle Welt, wozu ist die eigentlich wichtig? Wozu hat die Krishna eigentlich aufgebaut, dass wir hier irgendwann mal zum Prozess, mit dem Jiva zum Prozess lernen?
Srila Prabhupada gab das Beispiel eines Gefängnisses. In einem Gefängnis, das hat einen Sinn, da wird man korrigiert von seiner kriminellen Mentalität. So sollen wir hier auch lernen, uns wieder auf Krishna zu fixieren und nicht versuchen, unabhängig zu genießen. Bhaktivinoda Thakur hat einen total verhauten Vergleich gegeben. Er sagte, die materielle Welt ist wie ein Amboss, das Leid wie ein Hammer, und das Lebewesen wie das glühende Metall, was weich geklopft wird. Bis man weiß, jawohl, jetzt ist es soweit, ich bin fertig. Fertig mit der Lektion. Und sich dann Krishna hingibt.
Eine Materie besteht
auf
ewig, oder?
Ja, sie kommt und geht.
Nicht?
Ja. Ja. Aber hoffentlich nicht du. Hoffentlich lernst du es noch in diesem Monat. Oder in diesem Jahr. Ja, aber es gibt immer wieder die runterfallen. Also die wieder hierher kommen. Gut. Weil wir so dumm sind. Ach, Griecht. Gut, damit möchte ich euch einen schönen Aufstieg bitten, also wünschen, sodass ihr durch den kalten Nieselregen dann in die Wolke hineinkommt, wo ihr seht, es ist alles die gestaltende Kraft des Herrn, wo ihr dann zur Sonne kommt, wo ihr merkt, es ist Gottes Kraft, nichts bewegt sich in dieser Welt unabhängig von Krishna, diese Sicht eines Devotees, und dass ihr dann da kommt, bis ihr erkennt, all dies ist ein Maya, ist eine auch Mercy, so übersetzt wird es auch gesagt, dass ihr zu dieser Erkenntnis kommt und dann Krishna niemals vergisst und sich immer, euch immer an Krishna erinnert. Da, auf diese Ebene sollten wir kommen. Gut, vielen herzlichen Dank. Morgen früh möchte ich schon sagen, habe ich eine ganz besondere Vorlesung vorbereitet. Ich möchte, also Montag ist ja Balarams Erscheinungstag, ich bin aber Montag leider nicht hier und wollte dann eine Vorlesung über Lord Balaram geben. Ich bin mir sicher, dass auch noch Devotees am Montag über Balaram sprechen werden, aber ich glaube, dass das, was ich morgen zu sagen habe, dass ich da meinem Vorredner nicht etwas wegnehme, drüber sprechen möchte. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Go Nitai ki jai, Go Premanandi Adi Devo.